Detektor FM. Zurück zum Thema.
Ich kann mich richtig schön in schlechte Laune reinsteigern, das sagt die Kolumnistin und Autorin Ronja von Rönne. Hoffen wir, dass sie das heute nicht tut, denn ich treffe sie auf einer ihrer Lesungen. Ihr zweites Buch, Heute ist leider schlecht, Beschwerden ans Leben, ist dieses Jahr erschienen. Hallo Ronja.
Hallo, für 2 Stunden zusammenreißen geht vielleicht. Ich versuch's.
Sehr schön. Dein Buch Heute ist leider schlecht ist eine Sammlung deiner Blog-Einträge. Grob geschätzt, wie viel davon sind aus schlechter, wie viel aus guter Laune entstanden?
Eigentlich alle aus schlechter Laune, weil mir Schreiben eigentlich immer schlechte Laune macht. Das ist anstrengend und dann ist man mit allen möglichen Komplexen konfrontiert und denkt sich, man kann das alles überhaupt nicht. Aber am Ende bin ich immer sehr glücklich, wenn ich geschrieben habe. Deswegen hat das wahrscheinlich gar nicht so viel damit zu tun, warum ich schreibe. Wobei es schon oft, ich glaube, wie bei aller Kunst entsteht, glaube ich, oft aus Langeweile, weil man irgendwie sonst nichts zu tun hat und gegessen hat man schon und dann ist man nur so lange satt und dann muss man wieder warten und diese Zeit aufs nächste Essen, das ist da, wo man schreibt.
In deinem Buch schreibst du von dem Diffusen. Klingt meist wie mehr als nur ein personifiziertes Gefühl, eher schon wie ein unsichtbarer, naja, Freund möchte ich nicht sagen, eher ein Frenemy, also die Mischung zwischen Freund und Feind. Kannst du zumindest ein wenig erläutern, wen oder was du damit meinst?
Das ist ja das Gemeine am Diffusen, es lässt sich so schlecht festnageln. Ich glaube, das große Missverständnis ist ja, dass man einen Grund zum Jammern oder für schlechte Laune braucht. Aber wenn man einen Grund hat, dann braucht man eigentlich gar nicht jammern, dann kann man ja den Grund wegmachen. Und ich glaube, das Diffuse sind all die Gründe, wo uns doch gar nicht klar ist, warum wir gerade schlecht drauf sind. Ich bin nicht so besonders gut darin zu lesen, warum es mir momentan nicht gut geht. Und dieses Ganze in mich hineinhören, da höre ich immer gar nichts und irgendwann meinen Herzschlag und dann werde ich panisch, weil ich das eklig finde. Und ich glaube, das Diffuse ist so ein Sammelwort für alles, was irgendwie schlechte Laune oder unglücklich machen kann.
Eine große Debatte um deine Person und deinen Schreibstil ist immer nahbar oder unnahbar. Du hast im Ponyhof von TNT Comedy gesagt, du bist überrascht, wenn dich Leute als unnahbar wahrnehmen, weil du dich selbst recht exponiert fühlst. Kannst du diese Außenwirkung aber zumindest nachvollziehen?
Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also man bekommt, glaube ich, einfach ziemlich früh, wenn man irgendwie in die Öffentlichkeit geht, so 3 Etiketten angepappt. Bei mir war es irgendwie Joghurt schön und provokant und dann verbringt man irgendwie eine Karriere, damit die wieder abzufriemeln. Zumindest jung und schön werden sich irgendwann erledigen. Und wahnsinnig provokant zum Beispiel finde ich mich auch nicht. Ich finde mich eigentlich relativ zahm. Ich habe noch nie jemanden persönlich angegriffen oder so. Das heißt, ich kann damit mit diesen Zuschreibungen gar nicht so viel anfangen, aber ich glaube, es ist so ähnlich, wie wenn man einen Freund im Namen hat, dann gehen die Leute davon aus, man hätte mindestens ein Schloss irgendwo und wir haben leider kein Schloss irgendwo. Nicht mal ein Häuschen, nichts ist übrig geblieben, hat sich nicht gelohnt.
Das heißt, manchmal fühlst du dich vielleicht in der Rolle der pessimistischen und zynischen Jungautorin auch gefangen oder willst du eh nichts anderes verkörpern?
Für mich bringt es, also ich viele versuche oft lustig zu schreiben und ich finde über lustige Dinge lustig zu schreiben ist irgendwie Zeitverschwendung, sondern ich benutze ja Humor als um Distanz zu bekommen zu allem Möglichen. Deswegen finde ich es auch angemessen, dass man lustig über Depressionen oder sowas schreibt, weil für mich ist das ein Werkzeug, wie man die Souveränität zurückerlangt über die Dinge. Und ich glaube, wenn ich über gute Sachen schreiben würde, dann würden so Texte rauskommen, da würde dann stehen, hey, heute war voll schön, ich war erst schön brunchen mit den Besten und jetzt bin ich ein bisschen rumgelegen und gleich gehe ich vielleicht joggen. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig interessant ist. Ich glaube, was man ja eher will, ich möchte ja irgendwie auch Leser trösten und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Das ist, bei guten Sachen braucht ihr alle keinen Trost, da geht's euch gut genug.
Also ich konnte es auf jeden Fall nachvollziehen beim Lesen, dass man so manchmal das Gefühl hat, es ist eine Mauer durch den Humor, Zynismus, wie auch immer man es da nennen will. Das Buch ist trotzdem natürlich heftig persönlich, weil es geht um dich selbst. Zusammengenommen mit der Abneigung gegenüber Emotionsschwalls und Befindlichkeiten unserer Generation, wie schwer ist dir das Veröffentlichen der Texte gefallen?
Das ist ja ein ziemlich einfacher Kolumnistentrick. Man schreibt die ganze Zeit ich, aber wie viel ich da tatsächlich drin steckt, weiß gar keiner. Denn ich glaube, ich finde es zum Beispiel nicht besonders mutig, jetzt über meine Depression zu schreiben. Meine Güte, das ist irgendwie, Leute schreiben auch über ihren Magen-Darm-Virus und das ist deutlich ekliger. Also da zum Beispiel finde ich, das ist jetzt gar nicht so dermaßen persönlich, sondern es ist irgendwie eine Krankheit, die viele trifft. Und deswegen finde ich, sollte es eher ein normaler Ton sein. Und ganz private Sachen veröffentliche ich eigentlich nie, sondern ich benutze vor allem diese Ich-Form, diese persönliche Form, um euch zu fappen. Und es hat geklappt.
Ich finde immer, man hasst an anderen Leuten doch irgendwie immer das, was man an sich selber auch nicht so richtig mag. Auch wenn diese Generationsschemata fast zu plakativ sind, um sie zu verwenden, tue ich das jetzt trotzdem mal. Habe ich eine Antipathie gegen die Generation Y? Ja, total. Bin ich selber aber super verwöhnt und erwarte von dem, was ich als Job machen soll, ja wohl mindestens die Sinnerfüllung meines Lebens. Schon auch, ja. Auch wenn du nicht die Stimme deiner Generation sein willst, siehst du inzwischen Gemeinsamkeit zwischen dir und dem Löwenanteil unserer Generation?
Kommt ein bisschen drauf an. Also ich glaube, in einer Art von Kommunikation bestimmt. Also ich chatte ohne Ende und bleibe irgendwie so mit meiner Familie und meinen Freunden in Kontakt und sowas. Bei ganz vielen Sachen bin ich aber auch total raus. Gerade bei popkulturellen Sachen, Musik kenne ich mich mit heute, Musik von heute kenne ich null aus. Aber es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ich in Berlin eigentlich mit niemandem befreundet bin, der unter 40 ist. Also meine Sozialisierung ist da, glaube ich, einfach ein bisschen eine andere. Und ich glaube, es kommt eher aufs Umfeld an. Wenn man studiert, dann verhält man sich, glaube ich, auch ganz anders als jemand im gleichen Alter, der seit 5 Jahren arbeitet. Ich glaube, es hat viel mehr damit zu tun. Und mit Generation Y wird dann irgendwie ganz schnell nur so eine Freelance-Community irgendwie in den Großstädten, die in der Medienarbeit gemeint. Und weiß ich, ein Feinwerkmechaniker jetzt aus meinem Heimatdorf kann, glaube ich, mit diesen Attributen noch viel weniger anfangen.
Zugegebenermaßen fand ich auch den Ton deiner Niederschriften sehr trocken, teilweise pessimistisch, wenig depressiv, du schreibst darüber zumindest. Als Buch, das ich zwischendurch lese, okay, aber als Dauereinstellung klingt das für mich sehr anstrengend. Da liegt der Gedanke nahe, ob der Leser vielleicht nur eine Facette deines Charakters dafür überspitzt zu sehen bekommt. Mich interessiert, würden dich deine Freunde so beschreiben, wie es deine Kritiker tun?
Nein, ich glaube überhaupt nicht. Ich bin zum Beispiel oft sehr albern und ich mache jetzt wenig alberne Texte, nur ein bisschen albern vielleicht schon. Aber ich glaube überhaupt nicht. Das ist eine Scheibe von der Persönlichkeit. Das stimmt total. Ich meine, gerade wenn es heute leider schlecht heißt, ich glaube, kommt auch aufs Buch an, wenn ich jetzt so meine Jugend in Bayern schreiben würde, wäre es ein anderer Blick auf mich oder sowas. Und das ist halt, das sind Texte, die eine Sache beleuchten und die sich da ähneln. Ja, glaube ich schon.
Hast du deinen Schreibstil bewusst geformt oder einfach drauf losgeschrieben?
Ich habe am Anfang Frauenzeitschriftskolumnen nachgemacht. Ich habe immer Jan Weiler und sowas. Ich dachte immer, bevor ich literarisch schreibe, möchte ich erstmal das Handwerk von Unterhaltung lernen. Ich glaube, deswegen funktionieren Texte auch von mir, weil die halt gelesen werden und ich versuche nicht völlig trocken zu schreiben. Also vielleicht schon ein bisschen Deadpan oder sowas, aber eigentlich, ich halte mich jetzt nicht viel mit Fremdwörtern auf oder sowas. Ich mache es eigentlich dem Leser nicht so schwer. Und Max Gold habe ich viel gelesen, Einflüsse gibt es da sicherlich, aber ich glaube, so richtig vornehmen kann man sich das gar nicht. Meistens habe ich eine Idee oder einen Satz auch nur zu einem Thema und dann fange ich an und arbeite mich von daraus weiter und hoffe, dass es irgendwie gut wird.
Max Gold, hast du gerade gesagt, was liest du noch in deiner Freizeit? Welche Schriftsteller sind deine?
So viele, auch so die üblichen, das ist eigentlich gar nicht so interessant. Mein Lieblingsschriftsteller ist Roald Dahl. Ich mag von ihm vor allem die Kurzgeschichten, Küsschen, Küsschen, wahnsinnig makaber. Ich habe als Kind so Gänsehautbücher immer nur gelesen. Und meine Mutter war total sauer und behauptete, diese Gänsehautbücher seien allesamt von Computern geschrieben. Das war in den 90ern. Ich glaube, die konnten das überhaupt nicht, diese Computer. Und dann hat sie mir irgendwann wütend Küsschen, Küsschen von Roald Dahl ins Zimmer geworfen. Und ich war entsetzt, diese kleine, enge Schrift in so einem kleinen, engen Rororo-Taschenbuch. Und dann habe ich es irgendwann gelesen. War fantastisch, so gruselig und so makaber und so grotesk. Ganz toll. Und dann Max Gold halte ich für einen der größten Kolumnisten, ist aber ein komisches Wort, aber das, so würde er sich vielleicht auch selbst bezeichnen. Und ich finde den wahnsinnig komisch. Ich mag eigentlich alles, was lustig ist, aber ich bin so ein Allesleser. Was man mir vorlegt, das lese ich dann. Und es ist irgendwie völlig egal, ob das ein Zeitmagazin ist oder ein Dostojewski oder ein Stern oder sowas. Das ist, glaube ich, noch so die Jugend auf dem Dorf, wo man entweder gar nichts oder alles liest. Die hängt da noch drin. Ja.
Also Küsschen, Küsschen als Geheimempfehlung. Du sagst von dir selbst, dass das Problem, etwas anderes zu schreiben sei, dass du nicht kreativ bist. Aber welche literarischen Träume oder Pläne hast du noch?
Ich würde gerne Bücher verkaufen. Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so besonders originell. Ich glaube, die meisten wollen erstmal, dass ihre Texte gelesen werden und dass sie dann noch irgendwie gemocht werden und entweder trösten oder unterhalten. Irgendwie sowas, in welcher Form das ist und welche Geschichte das ist, ob das ein Roman ist oder was Längeres, wäre mir eigentlich relativ egal. Ich bin, glaube ich, nicht einer der Schriftsteller, die eine Geschichte erzählen wollen und dann sind sie auserzählt. Sondern bei mir geht's ja, funktioniert es ja viel auch über Sprache. Und das Schönste ist eigentlich, wenn einen so Leserbriefe bekommen, wenn einer irgendwie schreibt, dass ihm das geholfen hat, dass er sich wiedergefunden hat oder sowas, dann macht das jetzt eigentlich deutlich mehr aus als positive Rezensionen oder Preise oder sowas.
Gibt es einen Plan B außerhalb der Schreiberei? Irgendwas, was du schon immer gerne werden oder machen wolltest?
Das habe ich mir eigentlich dieses Jahr alles erfüllt. Ich habe eine Fernsehsendung jetzt, die heißt Street Philosophy auf Arte, die läuft ab und zu, die ist total schön in Schwarz-Weiß, da gibt es immer ein Thema in der letzten Folge, die heute läuft, heute am Samstag läuft. Kann man aber auch alle online nachschauen, treffe ich irgendwie so einen Jäger und rede mit dem über Natur und bin irgendwie auf so einer Soiree abends, so einem Champagnerabend in Berlin und rede mit dem darüber, warum er die Natur nicht mag. Das ist da das Thema. Das macht total Spaß und ich habe jetzt mit meinem Freund zusammen noch einen Podcast, wo wir einfach so ein bisschen albernen Fragen aus dem Internet beantworten. Ich mag es, glaube ich, ganz gern, verschieden aufgestellt zu sein. Wenn dann eins wegbricht, habe ich noch die anderen. Da bin ich doch ein bisschen sicherheitsbedürftig und ich bin auch froh, wenn nicht alles Schreiben ist, was ich mache.
Aber sowas ganz anderes, Polizistin, Tierärztin, was man vielleicht mal als Kind im Kopf hatte, gibt es da noch so einen geheimen Traum?
Nichts, was ich wirklich erfüllen würde, aber es ist immer ganz schlimm, wenn ich Anwaltsserien schaue. Ich möchte immer ständig Plädoyers halten in so Sälen. Das wollte ich mal unbedingt machen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, in Deutschland ist das gar nicht so wie in Amerika. Das ist ziemlich öde hier eigentlich sogar im Vergleich. Deswegen fällt das, glaube ich, so ein bisschen raus.
Also Jurist, aber wenn dann in Amerika als Alternative B. Die junge Autorin Ronja von Rönne wird oft als die Stimme ihrer Generation klassifiziert. Dass sie vor allem für sich selber spricht und was ihre ganz persönlichen Kurz- und Langzeitpläne sind, hat sie mir im Interview erzählt. Vielen Dank, Ronja.
Danke dir.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.